Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. 22. März 2023 steht heute auf unserem Kalender. Andreas, gestern war ja Frühlingsanfang, aber du hast andere Nachrichten für uns.
Ja, bei uns ja. Also wir haben zurzeit tatsächlich das Gefühl eines Frühlingsanfanges, weil zwar haben die Bäume noch keine Blätter, das ist ja alles hier wesentlich später. Aber es ist ein wunderschöner Tag, stahlblauer Himmel, tiefblaues Wasser, wunderbarer, schöner Tag. Aber da gibt es gerade ein Weather Statement. Das heißt also eine Besonderheit, dass man sagt, von morgen auf übermorgen kommen wieder 20 Zentimeter Neuschnee. Also die Klimaerwärmung tut hier wirklich eine ganze Menge, dass der Frühling verhindert wird.
Aber du wirst mit den Schneemassen fertig werden, wie auch hier deine Nachbarn. Ihr seid da sehr souverän alle und insofern habe ich überhaupt keine Sorge. Außerdem ist die Sonne jetzt schon derartig warm, ja, dass der Schnee auch schnell wieder weg ist. Und jetzt geht ja ab morgen auch das große Einsäen los, denn wir haben zunehmende Mond. Ab morgen ist es dann günstig, auch die Tomaten Saatkörner in die Erde zu geben und die Gurken und vieles mehr. Ja, aber da werden wir uns noch hier abstimmen. Ja, wir mit euch und du vor allem, Andreas, ne?
Ja, ich vor allem stimme mich dann immer ab. Also unterm Strich gesehen werden wir natürlich einsehen hier und in dem Gewächshaus und natürlich nicht draußen. Da seid ihr ganz klar im Vorteil.
Genau. So, jetzt fangen wir mal an. Eigentlich eine Meldung, die ich neulich schon mal, also vorgestern mit euch besprechen wollte oder mit dir, Andreas. Denn du schaust ja auch immer mal gerne alte Sendungen an, wie den siebten Sinn oder Ein Herz und eine Seele. Und die ARD, die ist da jetzt aber auch als Woke-Polizei unterwegs. Und die hat Angst vor Diskriminierungsvorwürfen und cancelt diese Serien, Der siebte Sinn und Ein Herz für eine Seele. Denn Diskriminierung, Sexismus, sie haben Angst vor potenziellen Beschwerden, heißt es jedenfalls offiziell. Und hier wird dann in einem Beispiel des Artikels vom Pleiteticker wird auch ein Satz erwähnt, den Der siebte Sinn wohl mal, Der siebte Sinn war eine Verkehrssendung, Verkehrsregelsendung von 1966 bis 2005, und wo eben damals Sachen gesagt wurden, die heute offenbar wirklich gegen alle Regeln verstoßen. Andreas, nur das Spannende daran ist ja, dass die ARD und auch das ZDF selber diese Woke-Regeln, Antidiskriminierungsregeln mehr oder weniger mit aufgestellt haben und sie auch in die Gesellschaft infiltriert haben.
Na, es geht auch so ein bisschen um die Abschaffung des Humors. Denn unterm Strich gesehen ist jeder, der zum Beispiel im Bereich der Satire unterwegs ist, im Bereich des Spaßes unterwegs ist, zum Beispiel extrem eingeschränkt, weil er eben halt bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf, alles sofort hochgehängt wird. Also der Spaß am Leben, der soll weg. Und das hat nicht unbedingt etwas mit Diskriminierung zu tun. Ich habe neulich mal eine alte Krimiserie gesehen, Der Kommissar mit Erik Ode. Da hat sich Erik Ode von seiner Frau verabschiedet, die ihm gesagt hatte irgendwie, und trag noch deine Gamaschen und nimm deinen Regenschirm mit. Und dann gab es so ein kurzes Gespräch hin und her. Und da sagte er zum Schluss, ach Schatzi, du bist wirklich dumm, aber echt lieb. Und da habe ich nur gedacht, um Himmels Willen, ich bin aber gespannt, wann dieses Ding wegkommt. Das sollte wahrscheinlich liebevoll gemeint sein. Man muss sich immer versuchen, dann auch in den Lifestyle der damaligen Zeit reinzuversetzen. Das wäre natürlich jetzt heute das totale Chaos.
Ja, und der Alfred Tetzlaff, der hat ja zu seiner Frau auch oft gesagt, halt den Mund, du dusselige Kuh.
Ja, du dusselige Kuh, genau, das war das. Und das war eigentlich der Joke, wo alle gelacht haben, inklusive der Frauen, weil man kann natürlich auch über eine Überzeichnung zum Beispiel bestimmte Dinge in Frage stellen. Also es ist schon alles ziemlich eigenartig, wo wir leben.
Wobei es natürlich oft die Frauen waren, auf deren Rücken sowas ausgetragen wurde, ob lustig oder nicht. Also hier wird in dem Pleiteticker zum Beispiel ein Satz aus dem siebten Sinn zitiert. Und das dürfte so einer der Aufhänger sein, warum man das jetzt nicht mehr zeigen will. Da hieß es, wenn Frauen am Steuer mit ihrem Wagen zu Verkehrshindernissen werden, so liegt dies meist am mangelnden technischen Verständnis und fehlender Übung. Die geübte Fahrerin fährt flott.
Ja. Ich denke gerade an die Serie Der letzte Bulle, entschuldige bitte. Da wurde er dann auch, der hat 20 Jahre im Koma gelegen und kommt jetzt in der heutigen Zeit wieder rein und ist dann also Polizist und irgendeiner muss ihn dann aufklären über die heutige Zeit, dass die Frauen heute wählen dürfen und sie dürfen auch Auto fahren. Und da sagte er dann so, da haben wir wirklich nicht aufgepasst, jetzt kriegen wir sie nicht mehr runter von der Straße. Also das wäre zum Beispiel ein Joke, der mittlerweile auch schon in Schwierigkeiten gerät und ist er wahrscheinlich auch. Die Serie gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Aber es ist tatsächlich schon so, dass hier in einer Art und Weise natürlich auch jegliche Entwicklung rausgenommen wird. Ich meine, das gehört ja nun einmal dazu. Pippi Langstrumpf hatte einen Vater und der wurde der Negerkönig von Takatuka-Land genannt. Ich nehme das sofort zurück. Ich wiederhole nur und ich bin ja froh, dass es gestrichen wurde jetzt auch. Also es ist eine unfassbare Diskriminierung. Canceled Culture. Und das soll nicht heißen, dass damit die dieses Kolonialverhalten gecancelt werden soll. Das ist nicht die Frage. Es geht ja darum, dass zum Beispiel ein Herr Habeck gerade in Afrika ist und spielt sich da ja auch als im Prinzip übergeordnet mehr oder weniger auf.
Der weiße Kolonialist, aber er ist schon längst weg aus Afrika. Er versucht jetzt hier die Wogen zu glätten wegen seiner Heizpumpe, wo die Bild-Zeitung offenbar ein paar Sachen zu früh veröffentlicht hatte aus seiner Sicht, die ihn jetzt unter argen Druck setzen. Ganz spannend, auch das zu beobachten. Aber ganz kurz, lass uns noch beim Pleite-Ticker bleiben. Beziehungsweise bei dieser Causa ARD cancelt. Sag mal, wie sieht das eigentlich juristisch aus? Diejenigen, die da jetzt jeden Monat fleißig ihre GEZ-Gebühren bezahlen und den öffentlich-rechtlichen Sendern 8 Milliarden in die Häuser jährlich spülen, haben die nicht auch ein Anrecht darauf, dass alte Serien, die sie ja auch mehr oder weniger mitfinanziert haben, weiterhin auch anzuschauen bleiben müssen? Oder muss man das jetzt alles schlucken, dass hier eins ums andere wegradiert wird, weil irgendwelche Ausdrücke darin sind? Ich meine, das sind ja irrsinnige Produktionskosten.
Das ist eine juristisch interessante Frage, ob die das eigentlich dürfen. Wobei man sagen muss, von diesen 8 Milliarden geht ja der größte Teil in die Altersversorgung der alten, gedienten Intendanten, die mittlerweile schon längst in Rente sind oder eben halt auch die sonst sehr hohen Rentenzahlungen, die ja die Politikerkaste sogar noch überschreitet. Mit anderen Worten, nur ein kleinerer Teil findet tatsächlich den Weg in die Sendungsgestaltung. Aber tatsächlich auch noch jetzt die Sendungen herauszuziehen, das könnte man durchaus schon als kritisch hinterfragen. Inwieweit dürfen die das eigentlich? Wäre mal eine Frage.
Ihr könnt ja so eine Frage mal formulieren und an eure Sendeanstalten schicken. Ich bin mal gespannt, falls ihr da Antworten bekommen solltet, könnt ihr uns die gerne schicken, weil ich finde nämlich auch die Frage interessant und die sollten wir jetzt nicht ganz unter den Tisch fallen lassen.
Naja, und wir haben auch viele Zuhörer unter den Medienanwälten, das wird mir immer wieder klar, anhand auch beispielsweise bestimmter Zuschriften. Vielleicht gibt der eine oder andere sogar mal einen kurzen Kommentar, bitte keine 5 Seiten, die man dann durcharbeiten muss. Ich bin kein Jurist, aber vielleicht einfach mal so eine kurze Zusammenfassung, dass man das so überhaupt sehen kann.
Es geht ja auch um die Bewahrung einer Art Kulturerbe. Nun will ich Alfred Tetzlaff nicht als Kulturerbe bezeichnen, aber irgendwie ist es denn doch so, oder?
Alfred Tetzlaff ist für mich ein Kulturerbe, weil er repräsentiert eine bestimmte Nachkriegszeit in den 70er Jahren. Viele Jüngere werden das überhaupt nicht kennen. Das ist ein messerscharfer Sarkasmus. Hier wird im Prinzip die reale Welt ja auf den Kopf gestellt. Das ist ja gar nicht diskriminierend, sondern es klagt quasi die Diskriminierung an. Dazu muss man natürlich, wie gesagt, ein bisschen weiter denken kann, als eine fette Sau springen kann. Und das ist das Hauptproblem.
Hast du wieder sehr hübsch ausgedrückt. Ich bin ganz begeistert von deiner Formulierungsfähigkeit, die außergewöhnlich ist, Andreas. Er strahlt, wenn ich sowas sage.
Ja, das strahle ich. Von dir ein Lob, das strahle ich einfach. Ach.
Passiert aber so oft, da brauchst du auch gar nicht mehr zu strahlen.
Ja, aber die letzten 10 Minuten war da wenig.
Ja, ich weiß, entschuldige bitte. Ich will vielleicht noch euch vorlesen, was der Pleiteticker resümiert, nämlich, dass die ARD sich zum Handlanger macht durch die Streichungen dieser Sendungen. Und es wird hier als eine Art Bankrotterklärung der ARD bezeichnet, denn die Streichung von Siebter Sinn oder Herz und eine Seele verdeutlichen das Einknicken vor den willkürlichen Forderungen der Cancel Culture und die Opferung von unersetzlichen Stücken des deutschen Fernseh- und Kulturerbes, steht hier auch. Und das jetzt sogar schon, bevor überhaupt Kritik laut wird. Die ARD macht sich damit nicht nur zum Handlanger einer bedenklichen Entwicklung, sondern enttäuscht auch all jene, die gerne diese Serienklassiker gesehen haben.
Ja, also offenbar unterstellt man den Bürger eine solche gnadenhafte Dummheit, dass sie nicht das Rückgrat haben zu erkennen, was ernst ist, was heute anders ist und dass man all diese Dinge durchaus auch ertragen kann und auch eine andere Meinung dazu haben kann, wenn sie einfach nur zu einer anderen Zeit gehört. Man hat mehr oder weniger eine Situation, dass man eine Macht demonstrieren will, diese Dinge jetzt entschieden herauszunehmen, während es eigentlich nur eine Ohnmacht darstellt, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, die Menschen noch ernst zu nehmen. Das ist genau diese Problematik, die Ohnmächtigkeit, ob das jetzt die Mediengestaltung ist, der Feminismus, der zum Beispiel auch die Ohnmacht der Frauen mehr oder weniger repräsentiert. Also wenn ich das sehe, diese Ohnmacht, die momentan dargestellt wird aus feministischen Kreisen. Also ich würde mich als Frau teilweise wirklich nur noch angegriffen fühlen, was die sich da wirklich erlauben.
Du bist aber keine. Und deswegen überlassen wir das den anderen. Also, und was sagt jetzt der ARD-Vorsitzende Professor Dr. Kai Gnifke überhaupt zu all den derzeitigen Entwicklungen? Also es geht ja auch darum, wie berichtet die ARD? Ist das wirklich ein ausgewogenes Programm? Und es gibt viel Kritik und es gibt vor allem Vorschläge für einen runden Tisch, dass man sich mal mit solchen Herrschaften zusammensetzt und über die Zukunft der Programmgestaltung offen spricht. Aber der Herr Gnifke, ich kenne den ja persönlich ganz gut, der war ja lange Jahre mein Tagesschau-Chef. Und der sieht, das schreibt die Epoch Times, überhaupt keinen Grund, sich für eine mangelnde Ausgewogenheit bei der ARD-weiten Berichterstattung jetzt speziell mal zur Corona-Krise zu entschuldigen. Und er sagt also tatsächlich wörtlich, wir haben eine große Vielfalt gezeigt, gerade in der Pandemie. Das hat er in einem Interview mit dem Magazin Cicero gesagt. Und weiter wörtlich, tatsächlich ist es uns gelungen, auch die unterschiedlichen Positionen, etwa in der Pandemie, wie begegnet man dieser Krise, deutlich zu machen. Wie noch nie zuvor haben wir eine Vielfalt auch von wissenschaftlichen Perspektiven geboten.
Naja, dieses Abspulen von Überschriften kennen wir bei Herrn Gnifke. Das macht er ja regelmäßig. Also was für mich eben halt besonders ist, ist die von mir empfundene Kommunikationsunfähigkeit. Also ich habe nämlich ja neulich diese Sendung gesehen, wo Herr Gnifke in diesem Kreis drin war. Ich weiß gar nicht, was das für eine Talkshow war. Die war sogar vom Öffentlich-Rechtlichen.
Das war vom NDR eine Zapp-Sendung, die extra eigentlich die ARD wieder so ein bisschen reinwaschen sollte, aber in einem Chaos gelandet ist.
Ja, und da hat Herr Gnifke seine Kommunikationsfähigkeiten deutlich gezeigt. Er lief völlig aus dem Ruder. Er war gar nicht mehr Herr seiner Sinne. Man hat gespürt, in welcher Panikattacke er war und dass er da natürlich Angst hat vor jeder Form von Kommunikation und auch vor einem runden Tisch, weil er eben dafür prädestiniert ist, seine Überschriften abzuspulen und dann keine weiteren Gegenfragen mehr zulässt. Das spricht schon für sich. Interessant ist, dass ein solcher Mann mit den von mir empfundenen Fähigkeiten tatsächlich eine so hohe Position bei der ARD hat, der offenbar auch gar nicht mehr kritikfähig ist, auch nicht mehr entschuldigungsfähig ist. Das spielt da ja alles mit. Und das gegenüber den Bürgern, die zwangsweise verpflichtet werden, ihn zu finanzieren, sein Gehalt zu bezahlen. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Und die letztendlich durch seinen Sender missachtet, verhöhnt und beschimpft wurden von vielen Formen und durch die Zusammensetzung der Talkshows. Ausschuss und Leute und so weiter. Das sind die Faktoren aus meiner Sicht.
Aber wir sehen jetzt aller Orten mehr und mehr Aufarbeitung dieser sogenannten Corona-Krise. Wir wissen, dass vieles falsch war, was gemacht wurde. Vieles, was von den Medien verbreitet wurde, falsch war. Inzwischen räumen einige auch diese Misshaltung ein, aber Kai Gnifke scheint völlig zufrieden mit sich und der großen Vielfalt gewesen zu sein, die die öffentlich-rechtlichen Sender geboten hätten. Wörtlich hat er gesagt, das sollte uns auch ein Vorbild für die nächsten Jahre sein. Zudem seien die Vertrauenswerte für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in dieser Zeit so hoch wie noch nie zuvor gewesen. Also, warum? Weil die Menschen einfach sich informieren wollten, was da Merkwürdiges und Skurriles losgegangen war. Und die Epoch Times wollte es noch genauer wissen und hat Herrn Gnifke dann per E-Mail um einige Antworten gebeten. Da hieß es, die Frage lautete, warum wurden Aussagen von hochrangigen Experten mit anderer Meinung, wie zum Beispiel Dr. Wolfgang Wodak, Professor Dr. Sucharit Bhakti, Dr. Martin Hadic oder andere zwischen 2020 und 2022 in der ARD nicht veröffentlicht, die Zweifel an der Regierungslinie hätten wecken können. Und weiter wurde gefragt, die von Ihnen aufgeführten Corona-Kritiker vertraten, achso, das ist seine Antwort jetzt, da habe ich das nicht in Kursiv gesetzt, Gnifke antwortet, die von Ihnen aufgeführten Corona-Kritiker vertraten in der Pandemie nach maßgeblicher wissenschaftlicher Einschätzung anerkannter Organisationen wie WHO und RKI oder Experten Standpunkte, die wissenschaftlich nicht haltbar sind. Darum sind sie in der ARD nicht prominent zu Wort gekommen. Andreas, das traut er sich zu sagen, nach all dem, was derzeit auf den Tisch kommt.
Genau. Tausende Tote werden einfach weggefegt und man wundert sich darüber. Denn eine Stringenz, eine klare Struktur kann man Herrn Gnifke wirklich nicht vorwerfen. Also er ist in der Lage, durchweg seinen Stiefel durchzuziehen. Und die erbärmliche Berichterstattung während der Corona-Krise unter Ablenkung und unter Negierung sämtlicher kritischer Stimmen, die wird jetzt noch genauso weitergezogen, als wäre es richtig gewesen. Von Einsicht überhaupt keine Fähigkeit. Und ich sehe hier ganz klar eben halt diese Verachtung seines eigenen Publikums. Nochmal, es waren eben halt, was weiß ich, 30% Gegner dieser gesamten Politik, auch 30% Gegner dieser sogenannten Impfung, die sich jetzt als mRNA-Horror herausstellt. Und das sind eben halt bei über 80 Millionen Menschen, ich kann es jetzt nicht im Kopf rechnen, aber es sind eben halt schon über 20 Millionen, die hier quasi mehr oder weniger verachtet werden von ihm. Und das genauso weiter. Von Reue offenbar keine Spur. Das ist eine charakterliche Eigenschaft, die ich besonders festhalte jetzt gerade bei ihm.
Zumal letztes Jahr im September klang er noch selbstkritischer. Da gab es einen Artikel im Tagesspiegel und damals sprach Gnifke von wörtlich Zweifeln an unserer Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit, von Vorwürfen über Vetternwirtschaft und von dem Verdacht der politischen Einflussnahme in die Berichterstattung. Also alles Kritikpunkte, denen der gesamte öffentliche Rundfunk in Deutschland ausgesetzt ist, sagte er dann, vor uns liegt ein hartes Stück Arbeit, das verloren gegangene Vertrauen wieder zu gewinnen, neu zu gewinnen, hat er damals eingeräumt. Aber ich weiß nicht, was ihn heute so selbstsicher macht, vor allem auch, wenn viele Punkte noch gar nicht aufgeklärt sind, welche Journalisten, die in hochrangigen Positionen in der Berichterstattung bei ARD und ZDF sitzen und arbeiten, eben auch Minister der Bundesregierung und so weiter in Interviews, bei Veranstaltungen befragt haben, dafür nochmal extra Honorare erhalten haben und die Tja, die Vernetzung, auch eben hier eine Art Vetterliswirtschaft, noch nicht aufgearbeitet ist.
Also ich hatte gedacht, in dieser gerade benannten Zap-Zap-Sendung, dass das eben eine Besonderheit ist. Jeder kann ja auch mal einen besonders schlechten Tag haben. Das hatte ich ihm noch so ein bisschen zugute gehalten haben, dass er da aus dem Ruder gelaufen ist, komplett die Orientierung verloren hat und mehr oder weniger nur noch irgendwelche Phrasen stammelte. So habe ich es empfunden. Aber wenn ich jetzt sehe, dass er, nachdem diese Sendung vorbei ist, er sich hätte wieder sammeln können, er mit derselben Argumentationskette eben halt weiter argumentiert, indem er Kommunikation auslässt, runde Tische ablehnt, Kritik ablehnt und einfach nur so seinen Stiefel weiter latscht, da muss ich einfach feststellen, okay, das war wohl doch keine Besonderheit, sondern das scheint offenbar eine Grundeigenschaft zu sein, die man vermutlich braucht, um Intendant zu sein. Wie soll ich es anders interpretieren?
Ja, und der Herr Dr. Professor Dr. Gnefke, der hat, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet, auch ganz große Pläne mit der ARD. Er möchte gerne die Macht der großen Plattformbetreiber brechen. Also möchte selber noch mächtiger werden als Netflix oder Amazon Prime und wie sie alle so heißen. Und mit was möchte er diese Macht brechen? Mit künstlicher Intelligenz. Das wird heute auch noch ein Thema sein. Und wenn diese natürliche Intelligenz halt nicht mehr ausreicht, dann versucht man es mit der künstlichen, könnte man fast in diesem Zusammenhang meinen. Und er hat also ganz klar gesagt, dass erhebliche Investitionen in Technologie jetzt erforderlich sind. Hat auch gleich eine hohe Summe, kommen wir gleich dazu. Und er sagt, das ist der Schlüssel für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wörtlich, in meiner Vision wird die ARD ein Medienverbund, der journalistische Qualitätsinhalte mit erstklassiger Technologie verbindet. Das hat er am Wochenende gesagt in der Evangelischen Akademie Tutzing am Starnberger See. Und diese technischen Investitionen seien entscheidend im Wettbewerb mit den internationalen Anbietern. Und er nennt hier auch die Namen Netflix, Amazon und Spotify. Wörtlich, es braucht Technologie, wenn wir den großen Plattformbetreibern Paroli bieten wollen, sagte Gnefke, der Intendant des Südwestrundfunks, und betonte sein Ziel, mit der ARD bis Ende dieses Jahrzehnts zum relevantesten Streaming-Anbieter in Deutschland zu werden.
Nun muss man aber wissen, dass die ARD sich ja auch auf die Fahne schreibt, gerade im Bereich der Nachrichten besonders weit vorne zu sein. Und bei Nachrichten wird sich eines massiv verändern, und das hat Herr Gnefke offenbar nicht verstanden, dass eine einseitige Berichterstattung, eine Politik der Gleichgesinntheit, man wirft ja im Prinzip immer den Gleichgesinnten dem rechten Spektrum zu. Die Gleichgesinntheit finden wir genau dort. Und die Gefahr von gleicher Gesinnung ist, dass im kritischsten Fall ein Faschismus daraus entstehen kann. Das ist das Gefährdungspotenzial. Und genau diejenigen, denen man diese Gesinnungsgleichheit vorwirft, wie den Alternativen, das sind meist die Freidenker, die alle Gesinnungen zulassen und dann eben halt versuchen, in diesem Spiel kommunikativ den besten Weg herauszufinden. Das ist meine Erfahrung. Das gilt natürlich nicht für alle. Aber auch hier sehen wir wieder, dass die vokabelmäßige Zuordnung genau auf dem Kopf steht. Das kann nichts werden, Herr Gnefke, weil das, wovon er jetzt gerade spricht, ist nichts anderes als was wir gerade haben, nur größer. Und die Leute wenden sich dann ab.
Ja, vor allem, wenn wir gleich mal weiterschauen, was das genau bedeutet. Also er sagt, dass das enorm viel Geld kosten wird, wenn er die Medienmacht der anderen internationalen Anbieter brechen will. Und er sagt, diese notwendigen Ressourcen werden wir nicht einfach obendrauf kriegen. Da bin ich nicht weltfremd. Also müssen wir unsere Kräfte bündeln, was immer er damit meint. Und dann kündigt er an, die ARD will in den kommenden Jahren mehrere hundert Millionen Euro in die Entwicklung von Technologie investieren. Dabei gehe es zunächst mal um den Aufbau eines gemeinsamen Streaming-Netzwerkes mit dem ZDF.
Naja, und da der große Kuchen der Willigen, die sich überhaupt Nachrichten ansehen, gerade auf diesem Sektor, eine bestimmte Größe hat, handelt es sich jetzt um eine steuerfinanzierte Kriegserklärung, nämlich Marktanteile dort herauszubrechen. Also es ist ja letztendlich immer so, wenn jemand in die Märkte einbricht, der Konkurrenz, er spricht ja sogar von einem Bruch dieser sogenannten Plattformen, dann geht es darum, dass er jetzt versuchen will, Marktanteile herauszuziehen. Mit einem Unterschied. Freie Unternehmen müssen diese Marktanteilstrategien aus eigenen Mitteln selbst erarbeiten und finanzieren. Und er will jetzt quasi den Staatsmissbrauch über Steuergelder, nichts anderes sind die GEZ-Gebühren, das sind nichts anderes als umbenannte Steuern, denn ohne Staat könnte man ja gar keinen dazu verpflichten, sie zu bezahlen, um damit im Prinzip in die freien Märkte einzubrechen mit diesem wirklich verschobenen Wettbewerbsvorteil, den sie dann haben wollen. Und das hat natürlich mit freier Markt nichts zu tun und spiegelt den gesamten Sozialismus wider, der jetzt läuft. Und das ist die Gleichgesinntheit und das ist die Gefahr des Faschismus, die ich sehe.
Herr Gnifke meint mit dieser neuen Technologie vor allem die künstliche Intelligenz, die KI. Und er sagt, die seien nötig im Einsatz gegen gefälschte Bilder. Das sagt nun gerade der Richtige.
Ja, wo regelmäßig falsche Bilder von der ARD eingesetzt wird. Also da wird er jetzt ganz hart durchgreifen gegen sich selbst, hoffe ich doch.
Ja, und zwar mit den künstlichen Intelligenzwesen. Aber jeder, der bei der ARD arbeitet als Journalist, als Redakteur, der sollte sich genau durchlesen, was Gnifke hier ankündigt. Denn er sagt, Textroboter könnten Routineaufgaben abnehmen, um Kapazitäten frei zu bekommen für genuin journalistische Tätigkeiten wie aufwendige Recherche.
Ja, und das bedeutet, liebe Reporterkollegen und Journalisten, hört genau zu, er beschreibt gerade, dass euer Job in Zukunft der Vergangenheit angehört. Und dann überlegt euch mal, wo ihr dann Zukunft euer Geld verdient, um die Raten für euer Haus zu bezahlen oder die Leasingraten des viel zu großen Autos, was ihr gerade fahrt. Bisher ging das alles. Jetzt könnte es ganz eng werden. Ich muss ehrlich sagen, die künstliche Intelligenz grundsätzlich in der ARD einzuführen, halte ich für gar nicht schlecht, weil in zum Beispiel unserer Szene brauchen wir keine. Da haben wir die natürliche Intelligenz noch. Die reicht völlig aus und die ist mit Sicherheit auch der künstlichen überlegen. Aber was wir hier erleben, ist schon etwas ganz Besonderes, nämlich die Abschaffung der Mitarbeiter in der journalistischen Ära.
Ja, eben nicht nur dort, sondern generell weltweit wird jetzt das Thema künstliche Intelligenz, bei uns heißt das im Moment unter anderem ChatGPT, die soll also jetzt viele Aufgaben übernehmen. Und da hat gerade vor 2 Tagen hat die Bild-Zeitung getitelt, ChatGPT-Entwickler ratlos, künstliche Intelligenz lügt über Gregor Gysi. Und da ist also ein Beispiel genannt worden, wo die OpenAI, also die offene künstliche Intelligenz, Programme entwickelt, die aber noch grandios falsch arbeiten. Und die Bild hatte zum Beispiel ChatGPT gefragt, arbeitete Gregor Gysi mit der Staatssicherheit zusammen? Und die Antwort der KI war halb korrekt. Ja, es gab einen bei der Stasi geführten inoffiziellen Mitarbeiter mit dem Kürzel IM Notar und IM Gregor, der laut Stasi-Opfern Gregor Gysi war. Andererseits stellt aber ChatGPT eine ganz klare Falschbehauptung auf, nämlich es behauptet, Gysi habe die Mitarbeit zugegeben, was wiederum nicht stimmt. Also da ist dann auch auf die Gefahren hingewiesen worden, dass unter anderem Weblinks genannt wurden, die das bestätigen sollten. Aber keiner dieser Links hat in Wirklichkeit existiert. Und die Bild hatte dann beim Bundesarchiv nachgefragt, dass die Stasi Unterlagen übernommen hatte. Und ein Sprecher sagte wörtlich, dazu kann ich Ihnen mitteilen, dass es den von Ihnen angeführten Link auf unserer Website nie gegeben hat. Also das heißt, Sowas ist ja nun wirklich nicht ganz ungefährlich.
Ja, also diese Artificial Intelligence, so ist ja dieses AI übersetzt, das ist die künstliche Intelligenz. Das ist ja letztendlich das Opium, was dem Volk in die Augen gestreut wird, damit sie glauben, dass dann Manipulationen nicht mehr möglich sind. Und genau das Gegenteil ist möglich, nämlich die komplette Vereinnahmung des Menschen, nämlich verstandesmäßig so zu manipulieren. Sie selbst setzen übrigens nicht darauf. Das kann man an einem Beispiel gut sehen. Die wichtigste Flugmaschine, die die USA haben, ist ein Flugzeug, wo der Präsident selbst im Atomkrieg fliegen kann und kann aus dem Flugzeug heraus, das ist nicht die Air Force One, kann aus dem Flugzeug heraus dann noch weitere Entscheidungen treffen. So wird es zumindest dargestellt. Dieser Flugzeugtyp, der da verwendet wird, ist eine Boeing aus den 1950er Jahren, ohne Elektronik, ausschließlich mit analogen Geräten, ausschließlich mit echten Kompassen, die noch vom Magnetfeld im Prinzip gesteuert wird, und keine Chips und kein gar nichts. Das heißt, eins der ältesten systemischen technischen Dinge, die wir noch haben, ohne Elektronik. Und daran zeigt sich, dass selbst in dieser kritischsten Phase eines Atomkrieges man nicht auf künstliche Intelligenz oder auch auf normale Computertechnik baut, sondern auf Bautenzüge, auf Servos und auf irgendwelche Wellen, die mehr oder weniger an irgendeinem Gerät angeschlossen sind, wo dann ein Zeiger ausschlägt.
Es wird auf jeden Fall spannend, denn das ist jetzt, die Zukunft kommt übrigens doch schneller noch, als wir dachten, was wir aber eher als gutes Zeichen sehen, dass jetzt die Welt mit künstlicher Intelligenz überschwemmt wird. Das wird für viel Verwirrung sorgen, für viele Falschmeldungen, für viel Elend und Leid auf der einen Seite, und das kann man natürlich überhaupt nicht begrüßen, aber auf der anderen Seite wird jeden Tag klarer werden, wie irre kaputt eigentlich das Gesamtsystem jetzt geworden ist, wo der Mensch sich abkoppelt von eigener Empfindung, von eigenem Durchspüren, was seine Aufgabe ist hier auf der Erde nach den Naturgesetzen, und hineingerät in diese kalte, monotone Verstandesherrschaft, die keinen Platz mehr für Empfindung, Herz, Intuition übrig lässt. Wie Christopher Vasey es ganz hervorragend in seinem neuen Buch Die Verstandesherrschaft beschreibt.
Ja, das ist ganz wichtig, was du gerade sagst, dass die Menschen ja mittlerweile die Eigenverantwortung, auch die eigene Entscheidungsfähigkeit abgegeben haben, weil man ihnen indoktriniert hat, das könnt ihr sowieso nicht verstehen. Dafür braucht es Experten. Das hat der Gnifke gerade gesagt. Deshalb ist eben halt Herr Wodak und die Professoren, die Kritiker nicht zugelassen worden, weil sie eben halt der Mehrheit der Wissenschaft angeblich nicht entsprochen haben, als ob Wissenschaft eine Frage der Mehrheit wäre. Das ist ja schon einmal das Absurde. Was wir immer wieder sagen, ihr sollt nicht einfach blind vertrauen, auch nicht, was wir sagen. Wir sehen es auch aus unserer Perspektive und versuchen, ein objektives Bild abzugeben. Das können wir euch versprechen. Aber ob es wirklich objektiv ist, das wage ich zu bezweifeln, weil auch wir natürlich menschliche Perspektiven und Grundeinstellungen haben. Und die können abweichen von euren Perspektiven. Und deshalb ist es wichtig, dass die Meinungsvielfalt, dieses wirkliche Bewusstsein für Freidenker immer klarer wird. Und zum freien Denken braucht man ein funktionierendes Gehirn, welches wie ein Werkzeug auch sauber bedient wird. Und um dieses Gehirn zu bedienen, brauche ich nicht die Medien, die das nämlich übernommen haben, sondern ich brauche meinen eigenen Geist. Ich muss meinen Verstand führen, nicht die Medien, nicht die Aussagen, nicht das, was man mir propagandistisch hier irgendwo in den Kopf reinnagelt. Nein, wir müssen wieder etwas neu lernen zu empfinden, und das ist das eigene Gewissen. Das ist die eigene Schöpferkraft, die ständig durch uns durchfließt und letztendlich unglaubliche Möglichkeiten uns bietet, auch der Kreativität, der eigenen Entwicklungen, der eigenen Gedanken. Mit dieser Kraft lässt sich dann der Verstand hervorragend steuern. Dazu braucht ihr keinen Eva-Hermann-Kanal, auch keine ARD, um es mal ganz platt auf den Punkt zu bringen, sondern ausschließlich euch selbst. Was wir wollen, ist euch nur Impulse geben dazu.
Das hast du sehr natürlich intelligent formuliert, lieber Andreas, und vielleicht in diesem Zusammenhang ist es einfach auch immer wieder wichtig hervorzuheben, dass die künstliche Intelligenz, die ja von Herrn Harari, vom WEF und so weiter, jetzt mit oder Elon Musk, mit Nachdruck vorangetrieben wird, die ja auch den Menschen, dessen Gehirn, von dem du gerade gesprochen hast, dieser Verstand, der soll jetzt vernetzt werden mit Chips und Computern, sodass man irgendwann sogar ergründen kann, was denkt der andere, wie wird er sich verhalten, was letztendlich die totale Kontrolle über den Menschen wäre. Du hast gesprochen über die Naturgesetze, in denen wir stehen, und das Gewissen ist sozusagen das Wissen über die Gesetze. Und wer dieses Wissen innehat und vor allem versucht, es weiterzuentwickeln, der kommt durch diese bevorstehende Zeit, es wird ganz heftig werden, davon sind wir hier fest überzeugt, der kommt am besten so durch.
Ja, und das wird für jeden gut ausgehen, der sich diesen Gesetzen entsprechend unterordnet, und zwar der natürlichen Intelligenz der Schöpfung an sich. Die künstliche Intelligenz ist einfach nur künstlich, und künstlich ist niemals das Original, sondern etwas Versuchtes zu kopieren. Warum soll ich mein Leben auf einer Kopie aufbauen, auf eine künstliche Welt, die man mir versucht zusammenzubasteln von Menschen mit Gehirnen, die im Prinzip nur einen kleinsten Ausschnitt im Prinzip auf sich vereinen, was die Schöpfung überhaupt hergibt. Das meiste der Schöpfungsarchitektur, der gigantischen Größe, des Kosmoses, des Universums, verstehen wir nicht einmal im Ansatz, alleine weil wir an Raum und Zeit gebunden sind. Die Schöpfung ist nicht an Raum und Zeit gebunden, aber wir brauchen als Menschen es gar nicht zu verstehen. Deshalb brauchen wir keine künstliche Intelligenz, die sich nämlich nur auf diesen Ausschnitt von Raum und Zeit begrenzen lässt, sondern wir können es ganz einfach durch unsere Empfindung, ohne es zu verstehen, sehr wohl erleben. Und dann werden diese ganzen Impulse, die ich bekomme, mit in unsere eigenen Entscheidungsprozesse, zum Beispiel eine Welt zu beurteilen, eine Situation zu beurteilen, eine neue Entscheidung, die mein Leben betrifft, mehr oder weniger zu beurteilen, die kommen dann. Und zwar nicht von alleine, durch eine entsprechende Ausrichtung funktioniert das Ganze aber.
Ja, wir haben es ja gesehen in den vergangenen 3 Jahren, wo viele von uns einfach gesagt haben, nee, gewisse Sachen machen wir nicht mit. Das fühlt sich nicht gut an. Da muss ich mich selber schützen, da muss ich mich bewahren. Und heute stellt sich raus, das war eine sehr kluge Entscheidung, die man getroffen hat. Übrigens, diese Geschichte mit Gregor Gysi hat sich jetzt längst sozusagen nivelliert, denn der Bot der Firma Open AI, die hat gelernt aus den Fehlern, und die umsonst zugängliche Version ChatGPT-3, die antwortet mittlerweile korrekt über Gregor Gysi. Aber hier heißt es, noch viel, viel schlauer soll die neue Version von ChatGPT-4 sein, die man jetzt für 22 Euro im Monat nutzen kann. Und die anders ist als das mehrere Jahre alte ChatGPT-3, nämlich auf allerneuester künstlicher Intelligenztechnik basiert. Und die Fachjournalisten sprechen in der New York Times unter anderem über die aktuellste Version und reden darüber, dass Menschen, die diese bereits im Vorfeld testen konnten, darüber sprechen, als hätten sie Gott gesehen.
Ja, man kann also wirklich nur davor abraten, sich von solch einem Unsinn im Sinne der Schöpfung, macht es keinen Sinn, sondern es ist unsinnig im Sinne der Schöpfung, sich dermaßen einschränken zu lassen. Wozu eine künstliche eingeschränkte Intelligenz führt, das haben wir an den Corona-Maßnahmen gesehen. Das war ja eine künstliche Intelligenz, wenn auch nicht IT aufgebaut, sondern auf der Basis eines Herrn Drosten, der irgendwelche Reagenzgläser zusammengemischt hat und hat sich dann eine Story zusammengebaut. Das ist letztendlich eine künstliche Intelligenz, die dahinter steht, logisch abgeleitet, aber eben halt, wie sich heute herausstellt, grottenfalsch. Und genau die Entscheidungen, die daraus entstanden sind, waren eben halt auch grottenfalsch. Daran sehen wir, wie künstliche Intelligenz ganz klare Fehler machen. Jetzt geht es aber um eine elektronisch gestützte, per computergestützte künstliche Intelligenz. Das heißt, wir können unsere Fehler noch umfangreicher und noch viel schneller wiederholen, als es vorher der Fall war. Na wunderbar, schöne neue Welt.
Das zeigt es auch, was auch hier die Bild-Zeitung und andere berichten. Und vor allem ist jetzt ein Wettrüsten im Gange, was die künstliche Intelligenz weltweit angeht. Es scheint sich um ein riesiges neues Feld zum Geldverdienen zu handeln. Also die Bild schreibt, die Tech-Journalisten sagen, dass ein extremes KI-Wettrüsten ausgelöst wurde. Andere Weltfirmen wie Google und Meta, also Facebook, haben ihre eigenen Bots, die heißen Bard und Llama, entwickelt und wollen diese möglichst schnell auf den potenziellen Multimilliarden-Euro-Markt drücken, den Open AI mit Hauptinvestor Microsoft anführt. Und auch Firmen mit dunklen Absichten werden auf den Markt drängen, die etwa die KI-gesteuerte Internet-Schmutzkampagnen anbieten können. Und einer der Experten sagt, die Pferde sind aus dem Stall. Es ist also wahrscheinlich, dass die künstliche Intelligenz unser aller Leben verändern soll, verändern wird. Der Geist ist aus der Flasche, die Pferde aus dem Stall. Andreas, rette sich, wer kann.
Ich glaube, das klingt mir ein bisschen zu apokalyptisch, weil ich denke, es funktioniert einfach vorn und hinten nicht. Du hast gerade das Wort Gewissen erklärt. Gewissen ist das Wissen über die Gesetze. Und diese künstliche Intelligenz weiß nichts über die wirklichen Gesetze der Natur, sondern sie weiß nur das, was sie programmiert bekommen haben. Und diese künstliche Intelligenz ist in der Lage, nur auf der Basis von Raum und Zeit, also auf den kleinsten Ausschnitt dessen, was es überhaupt gibt, mehr oder weniger ihre Modelle hochzurechnen und ihre Ableitungen zu vollziehen. Also, sie werden falsch liegen. Und genau das ist der Punkt. Das heißt, wenn wir eben nicht verlieren unsere Anbindung, nämlich unser Gewissen, was sich in der Intuition immer wieder findet, dann kann uns aus meiner Sicht überhaupt nichts passieren. Und es könnte sein, dass diese KI-Story, die da gerade ins Leben gerufen wird, genauso ein Rohrkrepierer wird wie dieser Meta-Konzern mit seiner komischen Brille da. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Menschen, zumindest diejenigen, die überhaupt noch versuchen, frei zu denken, sehnen sich wieder nach der inneren Freiheit. Und auch wenn das eine Minderheit ist, ist diese Minderheit wesentlich stärker als eine tumbe Masse, selbst wenn die tumbe Masse 70% ausmacht, aber alle einheitlich gepolt sind. Darauf läuft es hin. Zombifizierung der Menschen und eine entsprechende Aussortierung der freien Menschen, die daraus ebenfalls resultiert. Und das ist auch unsere Zielgruppe, die wir haben.
Sag mal, wie sieht es eigentlich mit CO2-Ausstoß bei künstlicher Intelligenzarbeit aus?
Ja, das ist übrigens eine Frage, die gar nicht gestellt wird. Also wenn wir wissen zum Beispiel, dass ein normales Handy, was jeder hat, ein Smartphone, ungefähr den CO2-Ausstoß hat, den ein Kühlschrank in einem Haushalt hat. Um das mal ganz deutlich, pro Jahr, egal. Das heißt also der gleiche Ausstoß. Wenn wir nämlich wissen, wie viel Strom produziert werden muss mit Kohle, mit fossilen Stoffen, um die Elektrizität in Gang zu halten, ob das jetzt die gesamte Infrastruktur ist, der 5G-Masten und all dieser Dinge. All diese Dinge werden jetzt zur Verfügung gestellt. Wenn ich das umlege auf das Handy, dann stelle ich fest, dass jedes Handy eine CO2-Emission hat wie ein handelsüblicher Kühlschrank. Das hat mir neulich mal ein Experte erzählt, der sich da im Detail mit auskennt.
Ja, interessant, ne? Und Herr Bill Gates, das ist ja nun auch einer der selbsternannten Philanthropen dieser Erde, der hat sich auch in einem 7-seitigen Brief über die Zukunft der künstlichen Intelligenz ausgelassen, hat sich auf 3 Bereiche konzentriert, die durch KI unser Leben verändern könnten: die Arbeitswelt, das Gesundheitswesen, welch eine Überraschung, und die Bildung. Und er hat also einen 7-seitigen Brief mit dem Titel veröffentlicht, das Zeitalter der KI hat begonnen. Und seine Ansichten, die er hier darlegt, lauten so, dass die Entwicklung von KI so grundlegend ist wie die Erfindung des Mikroprozessors, des Personal Computers, des Internets und des Mobiltelefons. Und dieser Brief erschien am selben Tag, an dem Google seinen KI-Chatbot Bard vorstellte, der sich eben, wie gerade schon genannt, im Wettrüsten mit Microsofts Bing zusammentut. Und eine Woche nachdem der ChatGPT-Erfinder OpenAI die Weiterentwicklung seines KI-Modells GPT-4 angekündigt hatte. Also das ist dieses Wettrüsten jetzt, was die Intelligenz angeht. Und Bill Gates schreibt unter anderem, wie die KI als sogenannter digitaler persönlicher Assistent die Produktivität der Mitarbeiter steigern könnte. KI, die in digitale Arbeitstools wie Microsoft Office integriert ist, will ich das noch weiter haben? Ach, habe ich ja gar nicht. Könnte bei der Verwaltung und dem Verfassen von E-Mails helfen, schreibt Bill Gates. Er sagt, dass diese KI-generierten persönlichen Agenten, die mit umfangreichem Wissen und Daten über das Unternehmen und die Branche ausgestattet sind, auch als Ressourcen für die Mitarbeiter dienen könnten, mit denen sie kommunizieren können. Ja, und er spricht von einer Rechenleistung, die immer billiger wird und damit die Fähigkeit von GPT, Ideen auszudrücken, zunehmend so sein könnte, als hätte man einen Angestellten, der einem bei verschiedenen Aufgaben hilft.
Richtig, das Einzige, was bei dem ganzen Spiel nachher noch stört, ist der Mensch. Und das passt dann natürlich wieder wunderbar dazu, zu seinem berühmten Interview in der ARD, wo er sagt, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Und er meinte damit, mit mRNA zu behandeln, durch Spritzen. Und die mittlerweile gibt es genügend Experten, die von Tausenden und Abertausenden Toten sprechen durch diese Spritze. Und da geht es nicht um Long-Covid, sondern es geht um Post-Vac, wie man heute sagt. Man spricht ja gar nicht mehr von Impfschäden, denn das ist zu deutlich, das verstehen zu viele Leute, sondern von Post-Vac, auch so ein komischer Begriff, den man nutzt. 90%, denke ich mal, der ganz normalen Bürger wissen gar nicht, was das überhaupt ist, Post-Vac. Das muss man auch erkennen. Und jetzt sehen wir eben halt, dass alle in die KI überführt werden. Und auch das wird nur zu einem gewissen Prozentsatz klappen, zumal wir von Herrn Gates ja wissen, dass er sich mit den 7 Milliarden Menschen auch geirrt hat, denn es sind eben halt weitaus weniger, denn 7 Milliarden wären ja alle gewesen und diese Leute auch sich herauskristallisiert haben, die das nicht machen lassen haben, die auch wahrscheinlich bei der KI widerstehen.
Also Post-Vac, um es ganz kurz zu erklären, weil der eine oder andere es vielleicht doch noch nicht weiß, das Vac steht für Vaccination, der englische Ausdruck für Impfung, ach so, ja. Und das Post natürlich für nach der Impfung. Und Frau Göring-Eckardt, die hat das neulich Post-Vac genannt. Also das hörte sich fast wie ein V, sondern wie ein F an. Ja, würde eigentlich auch passen. Du hast gerade Bill Gates im Zusammenhang mit der mRNA-Spritze genannt. Und Gates kündigt hier für die Gesundheitsbranche eben auch einige Punkte an im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz. Zum Beispiel schreibt er, dass in verarmten Ländern, in denen viele Menschen nie einen Arzt sehen, die künstliche Intelligenz es dem medizinischen Personal ermöglichen könnte, produktiver mit den Patienten umzugehen, die sie sehen. Möglicherweise könnte KI auch bei der Behandlung von Patienten helfen, die nicht in der Nähe von Gesundheitseinrichtungen leben. KI wird im Gesundheitswesen bereits, das erwähnt Bill Gates dann auch, für die Analyse medizinischer Daten und die Entwicklung von Medikamenten eingesetzt. Aber die nächste Welle von KI-Tools könnte bei der Vorhersage von Nebenwirkungen von Medikamenten und vor allem auch der Berechnung der Dosierung helfen. Wehe, wenn da Fehler passieren.
Naja, man merkt ja schon, in welche Richtung es geht. Und wenn es dann auf der anderen Seite heißt, dass die Menschen dann auch Chips eingepflanzt bekommen, dann fragt man sich, was man mit diesen Chips eventuell auch fern auslösen kann. Also jetzt ist es dann so, dass man über die Ferne, auch wenn keine medizinische Versorgung ist, Analysen machen könnte. Was hat der denn? Die Frage ist, ob irgendwann auch einer sagt, du, der hat hat so große Schmerzen, einschläfern können wir hier nicht, aber wir haben ja einen anderen Knopf, aus heißt der, und dann drückt man drauf und dann ist er von seinem Leiden erlöst. Wo soll das eigentlich noch hinführen? Wir sehen hier schon im Prinzip im Nebel die Richtung, wo es hingehen soll. Man kann Menschen, die lieb sind, entsprechend forcieren oder die einem nicht lieb sind, schlichtweg abschaffen, physisch abschaffen sogar.
Abschalten. Ja, und er spricht auch über die Landwirtschaft, gerade in armen Ländern. Er spricht immer von den armen Ländern für Ackerbau und Viehzucht. Da könnte die künstliche Intelligenz helfen, Saatgut zu entwickeln, das auf das lokale Klima zugeschnitten ist, und Impfstoffe für die Viehzucht. Entwicklungen, die besonders wichtig sein könnten, da extreme Wetterbedingungen und der Klimawandel den Druck auf Subsistenzbauern in einkommensschwachen Ländern noch weiter erhöhen.
Er beschreibt ja also gerade eine neue Technik, die mehr oder weniger zu einer CO2-Orgie sich entwickelt, alleine bei den vielen Computern, die jetzt aus dem Boden gestampft werden. Nochmal, das sind eben halt Dimensionen, denn diese Dinger laufen eben halt mit Strom und baut gleichzeitig den Begriff der Bekämpfung des Klimawandels damit ein. Das ist wieder der berühmte Begriff der Heuchelei aus meiner Sicht oder des Widerspruches, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt ein Punkt, wo man theoretisch sogar mal wegen Verdummung oder vorsätzlicher Verunglimpfung von Menschen im Prinzip überlegen müsste, inwieweit wäre das strafrechtlich eigentlich noch verfolgbar.
Ja, also wir sollten einfach die Augen und die Ohren und die Sinne offen halten für all die Entwicklungen, die da jetzt kommen. Wir haben ja immer über das Nadelöhr gesprochen, als das ganze Theater losging mit der Mikrobe, und ein Stückchen sind wir durch das Nadelöhr hindurch. Aber es werden natürlich immer wieder neue Hindernisse aufgebaut, damit wir noch nicht ganz durchgekommen sind. Es wird der Tag kommen, da sind wir durch. Da fliegt das alles, ich meine, es fliegt ja schon auf. Und vieles schaffen sie ja gar nicht mehr so zu installieren, wie sie sich das vorgestellt haben. Ihr seht überall den Zeitdruck, mit dem man jetzt versucht, irrationale Pläne einzusetzen, um gewisse Ziele zu erreichen. Die Grünen sind da ein Paradebeispiel, die selber kollabieren im Zuge ihrer vielfältigen, merkwürdigen Entscheidungen. Und so sieht das weltweit natürlich auch aus. Andreas, wir wollen mal zum Thema Bankenkrise kommen, denn irgendwie habe ich das Gefühl, das, was sich vor einer Woche ereignet hatte, explosionsartig, das verläuft jetzt eigentlich schon wieder so ein bisschen wie die Milch im Kaffee. Und die Welt war in Aufruhr. Und jetzt sind aber Medien und die Politikexperten, wie sogar Robert Habeck, dabei, Beruhigungspillen zu verteilen, die aber offenbar nur die Menschen nehmen, die sich eh schon, ich sag's mal ganz salopp, im Delirium befinden. Du bekommst gerade viele Anfragen von Schweizern, aber auch von ausländischen Anlegern, die ihre Gelder noch in der Schweiz liegen haben.
Ja, die Fluchtinstinkte werden immer deutlicher. Also unter anderem die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die berichten ja aktuell über einen wirklich ungeheuerlichen Vorgang, der jetzt momentan auch dargestellt wird. Und den würde ich gerne mal beleuchten, da er fachlich hochwertig wichtig ist, aber für viele Menschen eben halt nicht so leicht verständlich. Also vielleicht noch mal zu dem Thema der Politikerexperten. Die Kollegen von Kulturstudio TV beispielsweise, die bringen die Logik der Beruhigung momentan wunderbar auf den Punkt. Und zwar aus der Sicht von dem Superminister Habeck aus Deutschland, der uns ja auch erklärt hat, was eine Insolvenz ist. Und demnach ist es ja keine Insolvenz, wenn der Laden aufhört zu produzieren und nichts mehr verkauft. So hat er uns das ja mal erklärt in der berühmten Maischberger-Sendung. Und so kann man auch erkennen, wie Habeck derzeit die Finanzkrise erklärt, die nach seiner Meinung überhaupt keine ist. Es ist nach seiner Meinung keine Finanzkrise. Es gehen nur die Banken pleite und das Geld ist weg. Wir haben natürlich auch keine Preisexplosion. Es wird einfach alles nur teurer. Das ist schon alles.
Ja, genau. Ich meine, das ist eine hochintelligente, künstlich intelligente Äußerung, glaube ich. Ja, kommen wir mal zurück zur sachlichen Bewertung, jenseits der besonderen Kompetenzen der Ampeltruppe. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten schreiben darüber, dass bestimmte Groß-, aber auch Privatanleger geschockt sind. weil man ihre Guthaben gestrichen hat. Vorrangig in Asien verbreitet sich dieser ungeheuerliche Vorgang in der Schweiz wie ein Lauffeuer. Und man fragt sich, was ist denn passiert? Denn wir berichten ja auch immer wieder, dass die Anleger bei Banken im Falle der Insolvenz ihr Guthaben gestrichen bekommen können.
Ja, und das sehen wir jetzt gerade mal ganz deutlich. Und das hat natürlich eine Signalwirkung. Also im Rahmen der Übernahme der Credit Suisse, was wir gerade erlebt haben, durch die UBS, die am Sonntag von der Schweizer Regierung, aus meiner Sicht übrigens unter völliger Außerachtlassung der Rechtsstaatlichkeit, die unter der Schweizer Regierung also so eingefädelt wurde, da macht die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA eine wirklich aus meiner Sicht auch wiederum unfassbare Erklärung. Demnach wurden als die zusätzlichen Kernkapital geltenden Zwangswandelanleihen, man nennt die Additional Tier 1, die wurden im Volumen von insgesamt 16 Milliarden Franken für die Kunden wertlos, die das hatten.
Was sind die denn, diese Zwangswandelanleihen? Das werden die wenigsten Menschen kennen.
Das stimmt. Vielleicht mal kurz, das sind gewissermaßen, ich habe das immer in meinen Seminaren genannt, Eigenkapitalersatzmittel. Also man muss eines versuchen zu verstehen. Banken brauchen nur einen Hauch von Eigenkapital, auf dessen Basis sie dann Kredite vergeben können. Also kein anderer Unternehmer könnte das. In Deutschland braucht eine Bank zum Beispiel nur 1% Eigenkapital für einen Kredit von 100%, den man vergeben kann. Also, wenn ich als Bank über 1.000 Euro verfüge, dann kann ich auf dieser Basis 100.000 Euro neues Geld aus dem Nichts schaffen, also per Buchung, und dann als Kredit dann verleihen. Und wir sehen hier schon, wie fragil das System ist.
Ja, und jetzt natürlich die Frage, entschuldige, ich muss da nachhaken, was sind denn jetzt nun wieder Eigenkapitalersatzmittel?
Also Banken haben nicht einmal oft diese geringen Mengen nur an Eigenkapital und stocken dieses Eigenkapital dann gern auf. Und das geht mit einer speziellen Form von Anleihen. Was heißt das? Sie leihen sich gegen einen festen Zins von Anlegern, privaten oder auch institutionellen, schlichtweg Geld aus. Also aus Sicht der Bank verschuldet sich das Institut also und sie deklarieren diese Schulden nun als Eigenkapital um. Das ist eine gängige Methode, wenn auch ziemlich fraglich. Und diese Kundenguthaben von den Leuten, die nämlich der Bank Geld geliehen haben, die wurden nun entwertet. Man muss sich das mal wirklich vorstellen, entwertet. Die Vernichtung der Credit Suisse Anleihen im Umfang von ungefähr umgerechnet 16 Milliarden Euro trifft vor allem asiatische Anleger. Und das ist natürlich gefährlich, was die Gradlinigkeit der Schweizer Situation anbelangt. Und die sind natürlich schockiert über diesen überraschenden Komplettverlust dieser Anleihen der Credit Suisse. Denn von dieser Klasse von Schuldtiteln wurde immer allgemein angenommen, dass sie in der Bilanz vor dem Eigenkapital steht. Also erst müssen die Aktionäre bluten, bevor es an die Besitzer der Anleger geht.
Ja, und dem ist jetzt also nicht so. Werden den Kunden denn bei den Anlageberatungen nicht erklärt, wie gefährlich diese Anlagen für die Bürger sind?
Also die Erfahrung zeigt, das ist eher nicht der Fall, sondern das Gegenteil. Man sagt den Kunden, wie damals auch den Käufern der Lehman Brothers Zertifikate, ungefähr sinngemäß, das sind ja gigantisch große Banken und die können gar nicht untergehen. Vorher würde alles andere zusammenbrechen. So ungefähr läuft das ab. Und diese 16 Milliarden Franken waren ja auch Eigenkapital der Credit Suisse, nämlich eingeordnet oder zugeordnet, nämlich in Form dieser Anleihen. Nun muss man natürlich dazu fügen, dass diese Anleihen mit fester Laufzeit und festem Zinssatz beim Eintreffen bestimmter Trigger, wie zum Beispiel einer Insolvenz, zwangsweise in Aktien umgewandelt werden. Also mit dem Konstrukt haben viele Banken ihr Eigenkapital erst einmal aufgepumpt, da sie durch ihre Eigenschaft, in Aktien umgewandelt zu werden, dem Eigenkapital ja auch erst zugezählt werden dürfen. Es hätte also überhaupt keinen Grund gegeben, dieses Eigenkapital der Anleger bei der Schweizer Bank einfach zu löschen. Und das hat unübersehbare Folgen.
Also man könnte ja fast meinen, dass hier ein ähnliches Spiel wieder abläuft wie 2008. Vielleicht jetzt noch mit noch größerem Crash-Potenzial.
Also so sehe ich es zumindest. Und die Zerschlagung dieser AT1-Anleihen der Credit Suisse verblüffte natürlich die Anleger, da sie den Anleihegläubigern größere Verluste aufbürdet als den Aktionären. Die Anleger haben mehr verloren als die Aktionäre der Bank. Und die haben natürlich auch schon viel widerrechtlich verloren. Denn mit dieser Entscheidung wurden die bisherigen Annahmen, dass die Inhaber von Schuldtiteln gegenüber den Inhabern von Aktien bevorzugt werden, schlichtweg umgestoßen. Einige Investoren drohen jetzt übrigens mit rechtlichen Schritten gegen das Vorgehen in der Schweiz. Und das stellt die traditionelle Gläubigerhierarchie natürlich völlig auf den Kopf.
Was ich natürlich im Moment nicht so nachvollziehen kann, hat man denn in Bern überhaupt keine Sorge, dass der gesamte Finanzplatz Schweiz jegliche Glaubwürdigkeit jetzt verliert? Einfach mal 16 Milliarden Credit Suisse Zusatzkapital zu streichen. Wie wird sich das denn auf die Schweiz insgesamt auswirken?
Also wir haben ja letztendlich ein internationales Problem und alle Länder werden früher oder später von diesem Sog erfasst werden. Aber dass ausgerechnet das Krisenszenario von den angeblich sicheren Standorten wie Schweiz und auch natürlich Liechtenstein ausgeht, was da ja mit drin hängt, das überrascht mich ehrlich gesagt auch. Die Bewertungen von Ländern, danach fragen mich ja oft zum Beispiel Auswanderungswillige, die lege ich zum Beispiel schon seit Jahren nicht mehr allein auf die Finanzeckzahlen, sondern auf die physische Ökonomie und die Fähigkeit, die Bürger selbst aus eigener Kraft zum Beispiel in Sachen Grundbedürfnisse befriedigen zu können, wie Nahrungsmittel und so weiter. Ja, und da kommen wir hin und wieder, und ich sehe auch hier bei kritischen Finanzexperten aus alternativen Perspektiven immer wieder in eine Erkenntnis, dass eine Auslassung dieser Grundannahmen vorherrscht und die sind eigentlich wesentlich. Noch vor wenigen Wochen wurde die Schweiz als sicherer Standort beschrieben, sogar als Auswanderland empfohlen. Das auch leider in der alternativen Szene oft unkritisch.
Kannst du denn mal die Lage der Schweiz in ein paar Worten zusammenfassen, was die Bankenkrise anbelangt?
Also das Versagen liegt eindeutig bei der Schweizer Nationalbank und der FINMA, der Aufsicht quasi in der Schweiz. Die Schweizer Regierung hat offenbar absolut keine Ahnung oder ist gekauft, ähnlich wie ich das bei der deutschen Ampelregierung sehe, das ist meine Meinung. Aber in den Aufsichtsbehörden, da weiß man sehr wohl, wie die Architektur des Finanzwesens läuft. Und die beraten natürlich auch die Regierung. Durch diese ganzen Rechtsbrüche, die man aktuell dem Finanzstandort Schweiz zugeführt hat, ist aus meiner Sicht jegliche Glaubwürdigkeit auf Jahre hinaus verloren, vielleicht sogar auf immer. Und jetzt kommt ja eine neue Gigabank auf den Plan, nämlich UBS, wo ja die Credit Suisse drin ist. Und die kommt in den Fokus. Und die UBS, die musste ja selbst vor 15 Jahren im Rahmen der Finanzkrise der letzten mit Milliarden an Steuergeldern gerettet werden. Also das ist ja wirklich eine schwierige Sache. Wir dürfen eins nicht vergessen, wenn sich zwei Fußkranke zusammenschließen, dann entsteht dadurch kein Marathonläufer. Und ich ziehe in Erwägung, dass diese neue Monster-UBS nun mit kommenden massiven Problemen zu kämpfen hat. Und dann wird dieses Sammelbecken, Kapitalsammelbecken, dann ebenfalls so angeschlagen, dass dann die ganz große Übernahme von einem internationalen Player möglich ist. Das ist der Punkt. Dann ist der Traditionsstandort Schweiz als Finanzplatz tot. Und ich muss sagen, dass ich selbst ja ein Kritiker dieser gesamten Finanzstrukturen bin und ich bekomme trotzdem ein bisschen Wehmut, wenn ich sehe, dass auch dort in der Schweiz, wenn auch verzögert, die offenbar selten Selbstzerstörungsmechanismen eingesetzt haben, wie überall auf der Welt. Und die Weltwoche, die schreibt zu diesem Vorgang übrigens sehr deutlich, entweder wird das durch die Gerichte jetzt noch korrigiert oder die Schweiz sollte aufhören, sich Rechtsstaat zu nennen. Das ist Alarm hoch drei.
Wenn ich mir vorstelle, was du hier gerade alles berichtet hast, welche Gefahren dahinter stecken, du als ausgewiesener Crash-Prophet, und viele gar nicht so merken, sondern ihren Tag weiter gestalten und vielleicht den nächsten Urlaub planen, was jedem übrigens vergönnt sein möge, dann frage ich mich manchmal wirklich, wo ist die Wachsamkeit, genauer drauf zu schauen? Erschütternd. Halt uns bitte weiter auf dem Laufenden und ich möchte noch mal ganz kurz auf dein Video von letzter Woche hinweisen. Das ist auf YouTube, auf dem Kanal der Wissensmanufaktur zu finden. Titel: Droht der nächste Finanzcrash 2023? Genau. Da ist hier aus unserem Podcast ein bisschen was rausgeschnitten und dort eingestellt worden. Es gibt Neuigkeiten und damit wechseln wir das Thema. Es gibt Neuigkeiten von Sima Hirsch, dem Pulitzer-Preisträger, der ja behauptet hat, die USA hätten die Pipelines der Nord Stream gesprengt. Und da gab es dann viele Punkte, die dagegen gehalten wurden aus den Mainstream-Medien. Und jetzt hat sich Sima Hirsch wieder zu Wort gemeldet und hat Olaf Scholz genannt als Kanzler und gesagt, dass der den USA jetzt bei der Vertuschung der Anschläge auf Nord Stream 2 und 1 helfe. Also mit anderen Worten, er hat da wieder einen Artikel formuliert, der ziemliche Wellen schlagen könnte, wenn er denn von einigen Medien diskutiert werden würde. Also bei den Hofberichterstattern bin ich mir schon fast sicher, dass da nicht viel passieren wird. Aber Sima Hirsch sagt, dass er auf jeden Fall glaubt, dass jetzt Scholz mit vertuscht, aber dass es unklar ist, ob Scholz während der Planungsphase von diesem Terrorakt gewusst habe. Dennoch sei er irgendwie in die Versuche der USA verwickelt, Informationen zurückzuhalten. Das schreibt Hirsch auf seinem Blog auf der Plattform Substack und wörtlich wird er zitiert: An dieser Stelle sei angemerkt, dass Bundeskanzler Scholz seit letztem Herbst eindeutig in die Unterstützung der Regierung Biden bei der Vertuschung ihrer Operation in der Ostsee verwickelt ist. Und weiter heißt es, dass Hirsch auch daran erinnert hat, dass Olaf Scholz ja eben jetzt Anfang des Monats März nach USA gereist ist. Da haben wir ja hin und her spekuliert. Das war kaum angekündigt, diese Reise. Es wurde kaum darüber berichtet. Auch in der Regierung in Berlin haben sich manche Staatssekretäre und Minister gefragt, was das Ganze soll. Sie wüssten überhaupt nicht, warum er da so übereilt hingereist sei. Und Hirsch schreibt, dass diese Reise nur zwei öffentliche Veranstaltungen umfasst hätte, wobei weder Scholz noch Herr Biden Pressekonferenzen abgehalten hätten, bei denen Fragen gestellt hätten werden können durch die Journalisten. Und Hirsch sagt weiter, es wurde jedoch später bekannt, dass die beiden Staats- und Regierungschefs ein 80-minütiges Treffen hatten, an dem größtenteils nicht einmal ihre Berater teilnehmen. Und am Ende des Gesprächs gab es nicht einmal eine offizielle Erklärung. Aber laut einer Quelle mit Zugang zu diplomatischen Geheimunterlagen, die er ja immer hat, sei es darum gegangen, das Thema Gaspipelines offenzulegen. Und nach dem Treffen der beiden, also Biden und Scholz, seien CIA-Mitarbeiter angewiesen worden, zusammen mit einem deutschen Geheimdienst ein Ablenkungsmanöver vorzubereiten. Und das, sagt Hirsch, habe darin bestanden, der amerikanischen und der deutschen Presse eine alternative Version an Nord Stream und der Sprengung zu liefern. Und dabei wies Hirsch darauf hin, dass Joe Biden eine törichte Entscheidung über die Sabotage getroffen habe und nun gezwungen sei, darüber zu lügen.
Also für mich klingt das Ganze ja kaum noch zu fassen. Also wenn ich mir vorstelle, dass es ja eine Justiz gibt und dass es ja auch eine juristische Bewertung für solche Vorgänge geben kann oder zumindest juristische grobe Einschätzung und man nichts davon sieht, dann merkt man hier wiederum ein kolossales Versagen auch in den Medien. Wir haben eine angebliche Gewaltenteilung und Justitia hat die Aufgabe, das Recht zu verteidigen, nämlich gegen politische Einflussnahme. Und wenn hier solche Begriffe auftauchen, wo einem dann als Laie solche Vokabeln wie Hochverrat auftauchen. Die schießen einen ja automatisch durch den Kopf, ohne die juristische Definition vom Hochverrat jetzt überhaupt genau zu kennen. Ich kann sie nur grob einschätzen. Da fragt man sich doch, mein gesundes Rechtsempfinden, und das Recht soll doch auch aus meiner Sicht das Rechtsempfinden der Menschen und der Bürger berücksichtigen. Da sehe ich bei Herrn Scholz erstens eine Cum-Ex-Affäre. Das heißt, er hat offenbar seine Finger drin in einem Spiel. Da gibt es deutliche Maßnahmen und Aussagen von Anwälten, wo der deutsche Staat, sprich die deutschen Bürger, um mehrere hundert Millionen Steuergelder erleichtert wurden, betrogen wurden. Wenn jetzt auch noch eine Situation kommt, dass jetzt viele Millionen Bürger ihre Arbeitsplätze verloren haben, die Industrie jetzt beispielsweise kaputt gegangen ist, alles zerstört wurde, nämlich dadurch, dass diese Nord Stream 1 und 2 eventuell mit Wissen, eventuell sogar mit Wollen, das ist keine Behauptung, aber die Frage stellt sich doch, wo bleibt eigentlich die Justiz, die jetzt entsprechende Maßnahmen eingreift, und zwar nicht mit irgendwelchen Untersuchungsausschüssen innerhalb des Parlaments, die drehen sich im eigenen Kreise und eine Krähe hackt der andere kein Auge aus, aber wo bleibt die Justiz, die wegen Hochverrat oder welcher Art auch immer, nämlich Betrug am Volk in Deutschland hier tätig wird?
Gute Frage. Nächste Frage. Also unterdessen treffen sich zwei alte Freunde in Moskau, nämlich der chinesische Präsident Xi und der russische Präsident Putin. Und dieses Treffen scheint ja ein erfolgreiches Gespräch für mehrere Abkommen der beiden gewesen zu sein. Ich zitiere mal jetzt ein paar Dinge aus T-Online, aber auch aus der Berliner Zeitung. Also die beiden haben den Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft bis 2030 feierlich unterzeichnet. Das russische Staatsfernsehen hatte gestern Abend die Zeremonie im Kreml gezeigt, gesendet. Und es geht demnach um zwei Abkommen über die Partnerschaft und über die strategische Zusammenarbeit der Nachbarn. Herr Xi hat die konstruktiven Gespräche mit Herrn Putin gelobt und sprach von einem Ausbau des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland. So möchte China künftig noch mehr Elektrotechnik liefern, hat der chinesische Präsident angekündigt. Vereinbart worden seien auch zusätzliche russische Gaslieferungen an China. Das hat Herr Putin versprochen. Und beide Staaten wollen ihre Verkehrsverbindungen erweitern, darunter Straßen und Brücken. Und Putin hatte bei den Verhandlungen vorher schon der energiehungrigen Wirtschaft des Nachbarn eine ganz verlässliche Versorgung mit Öl und Gas zugesichert. Russlands Unternehmen seien in der Lage, die wachsende Nachfrage der chinesischen Wirtschaft nach Energie zu befriedigen, sagte Putin. Bis 2030 solle die Gaslieferung auf fast 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr steigen. Zudem würden 100 Millionen Tonnen Flüssiggas geliefert, aber auch Kohle und atomarer Brennstoff.
Ja, ich finde das schon interessant, hier als erstes mal zu erwähnen, wie denn so die deutsche Presse reagiert hat darauf. Völlig überfordernd und gallespeiend hat man das Gefühl, sprachen sie sogar von einem Schurkentreffen. Da merkt man im Prinzip auch schon so die völlige Überforderung der Medien, überhaupt noch Begrifflichkeiten für ihre Wut noch zu finden, indem sie sich auf dieses Niveau, welches übrigens auch ein Spiel mit dem Feuer ist, letztendlich herablassen. Man kann sich manchmal nur noch schütteln. So, kurz zusammengefasst, das flächenmäßig größte Land mit den meisten Rohstoffen trifft sich mit dem bevölkerungsreichsten Land der gesamten Welt. Das heißt, zwei superlative Staaten treffen sich hier. Sie repräsentieren einen Großteil der Weltbevölkerung. Und man muss ganz einfach sehen, dass da natürlich ist, wenn wir reden dann über die großen G7, dass das im Prinzip rein von dem Potenzial, was da noch kommt, nämlich am Realwirtschaft. Die Zahlen, die man hat, sind immer realphysische Vorgänge, während sie im Westen meistens reine Spekulations-, also Zettelwirtschaft ist. Und nach Darstellung Putins hat das Handelsvolumen zwischen China und Russland im vergangenen Jahr einen Rekordwert erreicht mit fast 190 Milliarden US-Dollar. Aber das entscheidende Potenzial liegt in der Zukunft. Und in diesem Jahr soll der Wert schon mehr als auf 200 Milliarden Dollar stehen. Und wir sehen, dass die Wirtschaft steigt, die Wirtschaft wächst. und der Westen sich durch seine eigene Sanktionspolitik ins Ausgeschossen hat.
Ja, und ins Knie. Also der Blick auf die Statistik zeigt zum Beispiel, dass der russisch-chinesische Handel gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 29% zugenommen hat, Tendenz steigend. Russland verkauft nach China neben den Energieträgern vor allem Lebensmittel, Getreide und Mehl. Und die Chinesen haben im letzten Jahr 3-mal mehr Stahl und Stahlprodukte aus Russland importiert als im Vorjahr. Insgesamt 2,3 Millionen Tonnen im Wert von 1,34 Milliarden US-Dollar. Ja, und das ist natürlich eine Reaktion, dieser Anstieg, auf das Embargo der EU gegen Stahlimporte aus Russland. Und Andreas, wenn ich das jetzt sehe, dass in Deutschland aber der Stahlstandort praktisch völlig zusammenbricht, dann ist das schon etwas, was richtig wehtut.
Naja, das ist eben halt schon lang angekündigt. Also diese Zerstörung des Stahlstandortes Deutschland, denken wir an Krupp-Thyssen, die großen Vorzeigeunternehmen Deutschland. Das war so etwas wie BASF in der Chemie. Die kennt man ja fast nur noch vom Hörensagen. Die spielen eine untergeordnete Rolle, weil die antideutsche Politik, die Wirtschaftspolitik durch die Politik gegen Deutschland, das ist das, was ich immer wieder erkenne. Das heißt, eine vom Eigenhass betriebene politische Lage in Berlin. Da wird einem dann plötzlich klar, man sprach dann plötzlich von schmutzigem Stahl und Deutschland muss bestimmte Auflagen im Umweltbereich eben erfüllen, so wie jetzt in der Energiepolitik, während in China eben halt keiner darauf Rücksicht genommen hat und man dann aber auch nichts dagegen tat, dass der schmutzige chinesische Stahl, der schon schmutzig produziert wurde, plus die Transporte, das ist ja auch nochmal CO2 und Verbrennung von allen möglichen Rohstoffen, dass das noch oben drauf kam. Es war egal und daraus kann man schließen, wenn man ein bisschen mitdenkt, es geht offenbar um die Zerstörung des Wirtschaftsstandortes selbst. Wenn ihr im Hintergrund übrigens ein Krähen hört, dann ist das Klaus. Klaus kräht gerade.
Hört man, glaube ich, nicht. Nee. Ah, ich höre nur einen Krähen hier.
Ach, das bin ich, okay.
Also, es gibt aber noch weitere Abkommen, die die beiden Länder getroffen haben. Wir wollen das doch euch kurz hier mitteilen, damit man das mal so im Hinterkopf hat. Wenn in Europa innerhalb der EU die großen Diskussionen um Im- und Export losgehen. Also, China versorgt Russland seit Beginn der westlichen Sanktionen mit Smartphones, Laptops, Haushaltgeräten, Computerships, Autos. Chinesische Pkw zum Beispiel, die heißen Havel, Chery oder Geely, die haben ihren Marktanteil in Russland innerhalb eines Jahres von 10% auf 38% steigern können.
Ja, das ist das, was VW gerade wieder verloren hat oder Mercedes. Also es war schon vor vielen Jahren so, ich bin damals gewesen in Sibirien und habe in den Großstädten gesehen, die vielen Filialen von Audi und VW, Werkstätten beispielsweise und auch Händlern und so weiter, gigantische Dinge und die werden jetzt zurzeit eben halt abgerissen. Übrigens wird das Vermögen dann eingefroren. VW hat gerade einige Milliarden im Prinzip abschreiben müssen, weil Russland, genau wie der Westen das auch macht, Vermögen eben halt jetzt gerade reinzieht und blockiert gewissermaßen. Ja, und jetzt kommen die Chinesen und übernehmen den Markt. Also dümmer geht's nimmer, wie man immer so schön sagt. Und das sind jetzt die Auswirkungen.
Also letztes Jahr im Februar hatte die Frau Baerbock noch gesagt, man werde durch die Sanktionen Russland ruinieren. So ganz scheint sich das nicht zu erfüllen, wie wir hier sehen. Und die Herren Putin und Xi sind sich auch in vielen anderen Bereichen sehr einig, was Kultur angeht, was Freundschaft angeht, was aber auch zum Beispiel den gesamten Warenaustausch angeht. Und die beiden haben eine gemeinsame Deklaration veröffentlicht, die auch den Satz enthält, die Freundschaft zwischen den beiden Staaten kennt keine Grenzen. Es gebe dabei keine verbotenen Zonen. Könnte eine Anspielung auf eine militärische Kooperation sein. Und unklar ist, ob China bereit ist, Russland Waffen zu liefern. Das ist ja die große Vermutung der USA, die behaupten, man könnte es nicht beweisen, aber man könnte es sich sehr gut vorstellen. Und was der chinesische Präsident auch betont hat, dass es eine Achse zwischen Peking und Moskau zu schmieden gilt und dass eben die kulturelle Nähe zu Russland doch wohl auch eine große Rolle spiele. Also er nennt dann zum Beispiel die russische klassische Literatur, wie zum Beispiel Anton Tschechow oder Fjodor Dostojewski oder Turgenev oder Gogol. Und er sagt, da sei er eben auch ein großer Freund davon und dass eben auch all das zusammengehöre, um langfristig, die haben langfristige Ziele anvisiert, langfristige Ziele auch zu erfüllen.
Ja, und solche großen Autoren wie Nikolai Gogol mit dem berühmten Stück Der Revisor zum Beispiel, das waren auch die Argumente, die man genutzt hat in der Verbindung zu Europa. Wir wollen mal das große Bild nochmal spinnen. Wir sehen im Prinzip den nordamerikanischen Kontinent, zu dem wir ja auch gehören hier, USA, wobei wir uns natürlich, das wisst ihr natürlich alle, uns zu Europa und unserer alten Heimat noch enorm zugehörig fühlen. Deshalb machen wir das ja auch in der deutschen Sprache hier. Aber auf der anderen Seite, neben diesem großen Westblock hier oben, gibt es auf der anderen Seite den neuen Ostblock. Und Europa gerät jetzt genau zwischen diese beiden großen Fronten, nämlich China, Russland und auf der anderen Seite USA. Und jetzt hätte man mal überlegen können, wenn Europa die Hände entgegengenommen hätte der Russen, als Putin zum Beispiel Anfang der Jahrtausendwende im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten hatte in deutscher Sprache. Er spricht ja, glaube ich, sogar besser Deutsch als Frau Baerbock als Außenministerin. Auf jeden Fall ist es so, dass da er letztendlich die Hände gereicht hat. Und es wurden ihm ja vom Westen, und das wird ja heute noch immer, diese Expansionsbestrebungen aus Russland vorgeworfen. Wenn ich mir das angucke, gab es bisher sichtbar nur Expansionsbestrebungen vom Westen, in denen die NATO direkt bis an die Türen Russlands vorgezogen sind. Das ist doch die Realität. Und jetzt stellen wir uns mal vor, hätte, würde, könnte, die Nord Stream 1 und 2, ja, was für ein Freundschaftsangebot von Russland und Europa, was wäre das für eine Grundlage gewesen? Denn diese großen Gelder, die dort investiert wurden, bedeutet natürlich für Russland, dass sie auch an einer langfristigen Abnehmerschaft und Verbindung und Freundschaft interessiert sind. Andersrum hätte Europa natürlich ein großes Interesse, auf die Rohstoffe von Russland zuzugreifen. Diese Symbiose hätte genau das verhindert, was jetzt kommt. Russland war bereit, mit Europa zusammenzukommen, um dort einen weiteren multipolaren Pakt zu schaffen, wurde jetzt aber durch USA gezwungen, mehr oder weniger rein auf dieser chinesischen Ebene zu arbeiten. Und auf der anderen Seite bleibt der US-Block bestehen und lässt jetzt Europa, siehe an der Ukraine-Politik, regelrecht fallen. Das ist die Fehlpolitik. Und man braucht doch wirklich kein Abitur, um diese Zusammenhänge ein bisschen zuordnen zu können.
Der Herr Popp, da hat er sich wieder mit seiner eigenen Meinung ganz schön weit vorgewagt. Ja. Und immer noch richtig. Möchte ich an dieser Stelle betonen, es ist die Meinung von Herrn Popp und er hat vorhin selber zu euch gesagt, glaubt nicht alles, was man hier sagt, sondern prüft, stimmt es mit eurer inneren Stimme ab und kommt dann zu den Ergebnissen.
So soll es sein, genau das ist so.
So. Und übrigens gibt es jetzt auch zwischen China und Russland einen ganz starken Reiseverkehr. Seit dem Ende der Covid-Beschränkungen in China besuchen wieder zahlreiche Chinesen Russland. Und wie bezahlen die dort? Mit den chinesischen Karten Union Pay und WeChat Pay. Denn die sind anders als Visa und Mastercard nicht durch Sanktionen für den Einsatz in Russland blockiert. Also es heißt hier bei der Berliner Zeitung, dass auf Moskaus Straßen sehr viele chinesische Töne zu hören seien. Denn ganz viele Chinesen reisen jetzt dorthin, was früher die Europäer machen konnten. Das geht jetzt nicht mehr. Und es gibt noch einen Punkt, den ich hier nennen möchte, der ist heute in die große Diskussion geraten, Andreas. Großbritannien will panzerbrechende Uranmunition an die Ukraine liefern. Das ist keine gute Nachricht, sehr zum Schluss hier. Das ist die Uranmunition, die der Westen schon eingesetzt hatte im Irakkrieg und auch im ehemaligen Jugoslawienkrieg. Und man kann wirklich sagen, mit verheerenden gesundheitlichen Folgen, denn zigtausende Menschen sind an Leukämie dadurch erkrankt und auch an anderen schweren bis tödlichen Krebs leiden. Und dass Großbritannien jetzt diese hochgiftige, panzerbrechende Uranmunition an die Ukraine liefern will, dürfte mehr als bedenklich sein. Aber im Westen scheint sich darum kaum jemand zu scheren.
Ja, man mag das kaum noch kommentieren und ich will das auch lassen. Wir haben das schon gemacht, über die Missbildungen von Kindern gesprochen, die noch über Jahrzehnte später noch auftauchen. Und es ist einfach unfassbar. Vor allem ist es so, wir dürfen nicht vergessen, dass Moskau in einer unmittelbaren Nähe zu Europa ist. Und also Waffen brauchen, also die Raketen, ich glaube, ein paar Minuten, bis sie Moskau treffen würden. Und wenn jetzt mit solchen Mitteln in Europa wieder gezündelt wird, dann muss man sich irgendwann mal fragen, wann Russland die nächste Eskalationsstufe einleitet oder auch einleiten muss aus ihrer Situation. Also man kann sich nur noch wundern.
Ja, und diese Munitionsankündigung, schreibt NTV, hat Irritationen in Russland bis zur höchsten Ebene ausgelöst. Nämlich während seiner Erklärungen anlässlich des Besuchs von Xi in Moskau ging Präsident Putin explizit auf die kurz vorher bekannt gewordenen Pläne ein und hat Großbritannien gedroht für den Fall der Lieferung solcher Munition. Moskau wäre in diesem Fall gezwungen zu reagieren. Und einem Medienbericht zufolge sieht der russische Verteidigungsminister Shoigu angesichts der britischen Pläne gar eine potenzielle atomare Kollision zwischen dem Westen und seinem Land näher rücken. Immer weniger Schritte seien bis dahin noch übrig, wird er von Interfax zitiert.
Also man muss wirklich das Gefühl haben, dass der Westen unisono in einer gigantischen Agenda nichts weiter im Kopf hat, als irgendwie diesen Krieg weiter eskalieren zu lassen. Also ich meine, man braucht nun wirklich keinen großen Sachverstand, um das mittlerweile zu erkennen. Und was mich am meisten erschreckt, ist, wie du schon gerade sagst, die Ruhe der normalen Bürger, die sich jetzt überlegen, Mensch, jetzt geht ja bald die Grillsaison wieder los, lass es uns schön gemütlich machen und dann fliegen wir wieder nach Mallorca oder Mallorca, wie der Deutsche sagt, und machen da unseren All-Inclusive-Urlaub. Also, was soll man da noch sagen?
Gut, aber man kann jetzt nicht wegen jeder Meldung seinen Urlaub absagen, so viel ist auch klar. Es sind halt bedenkenswerte Entwicklungen, die sich hier ergeben und zeigen. Und NTV schreibt, sind das Drohgebärden von Shoigu oder nicht? Es bleibt fraglich, denn fast zeitgleich haben sich Putin und Xi aus China in einer gemeinsamen Erklärung dazu bekannt, dass ein Atomkrieg wörtlich niemals entfesselt werden dürfe. In einer nuklearen Auseinandersetzung könne es keine Sieger geben.
Allein diese NTV-Nachfrage, die macht einen schon innerlich zornig, wenn die sagen, sind das Drohgebärden? Ich meine, wir lesen, dass England atomare Bewaffnung, egal wie die aufgebaut ist, in die Ukraine, die ganz klar völkerrechtlich verboten ist, senden will. In ein Land, welches bekannt ist für einen hohen Korruptionsgrad und man auch weiß, wie wenig von diesen Waffen, die dorthin geliefert wurden, tatsächlich an die Front gekommen sind, während viele dieser Waffen im Darknet verkauft wurden und eventuell wieder nach Deutschland kommen. Das heißt, diese Uranwaffen dann plötzlich irgendwo anders sind in Europa. Also das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und dann spricht man von einer Drohgebärde Russlands bei den Fakten, die hier von England angekündigt werden.
Ja, und NTV schreibt schon, also nichtsdestotrotz hatte Moskau im Januar bereits in Hinsicht auf andere Panzertypen scharf vor dem Einsatz von Uranmunition gewarnt. Da hat der Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Gesprächen zu Militärsicherheit und Rüstungskontrolle, Konstantin Gavrilov, laut Bericht der russischen Staatsagentur TASS, wörtlich gesagt, wir wissen, dass die Panzer Leopard 2 sowie die gepanzerten Infanterieträger Bradley und Marder mit panzerbrechenden Projektilen mit Uransprengköpfen bewaffnet sind. Ihr Einsatz führt zu der Kontamination des Gebiets, wie es im ehemaligen Jugoslawien und im Irak der Fall war. Falls solche Munition für schwere NATO-Waffen nach Kiew geliefert wird, werden wir dies als den Einsatz schmutziger Atombomben gegen Russland mit allen damit verbundenen Konsequenzen betrachten.
Tja, was soll ich dazu sagen?
Ja, Andreas, und das war's für heute. Ich hätte jetzt auch gerne mit einer schöneren Nachricht aufgehört, aber es ist auch wichtig, dass wir diese Dinge mit wachsamem Auge weiter verfolgen und beobachten. Dennoch, Jeder kann seinen Teil durch geistige Freiheit und geistigen Widerstand beitragen, dass dieser Wahnsinn hier irgendwann ein bisschen schneller zu Ende geht. Wir hören uns zum Abendgebet.
Alles Liebe auch von mir. Bis dann. Ciao, ciao.